Wenn man weiß, wie wichtig der Faktor Glück ist, sollte man besonders argwöhnisch sein, wenn aus dem Vergleich von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Firmen hochkonsistente Muster hervorgehen. Wenn der Zufall seine Hand im Spiel hat, können regelmäßige Muster nur Illusionen sein. Weil Glück eine so große Rolle spielt, lassen sich aus empirischen Erfolgsdaten keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Qualität des Führungsteams und der Managementpraktiken ziehen. Und selbst wenn wir im Voraus absolut zuverlässig wüssten, dass ein Vorstandschef eine brillante Vision und außerordentliche Kompetenz besitzt, könnten wir noch immer nicht mit einer weit über das Zufallsergebnis eines Münzwurfs hinausgehenden Genauigkeit vorhersagen, wie erfolgreich das Unternehmen sein wird. Im Schnitt schwand der Abstand in Ertragskraft und Aktienrendite zwischen den herausragenden und den weniger erfolgreichen Firmen, die in immer erfolgreich untersucht wurden, in der Zeit nach Abschluss der Studie praktisch auf Null. Die durchschnittliche Ertragskraft der in dem berühmten Buch auf der Suche nach Spitzenleistungen aufgelisteten Unternehmen brach ebenfalls innerhalb kurzer Zeit stark ein. Eine Studie über die vom Wirtschaftsmagazin Fortune auserkorenen, meist bewunderten Firmen kam zu dem Ergebnis, dass über einen Zeitraum von 20 Jahren die Firmen mit den schlechtesten Bewertungen im weiteren Verlauf viel höhere Aktienrenditen erzielten als die meist bewunderten Unternehmen. Sie neigen wahrscheinlich zu kausalen Erklärungen dieser Beobachtungen. Vielleicht wurden die erfolgreichen Firmen allzu selbstzufrieden und die weniger erfolgreichen strengten sich stärker an. Aber das ist die falsche Sicht. Der durchschnittliche Abstand muss zurückgehen, weil sich die anfängliche Kluft größtenteils dem Zufall verdankt, der sowohl zu dem Erfolg der Spitzenfirmen wie zu der Leistungsschwäche der anderen beitrug. Wir sind dieser statistischen Tatsache bereits begegnet, der Regression zum Mittelwert. Geschichten über den Aufstieg und Fall von Unternehmen stoßen bei Lesern auf Resonanz, weil sie das anbieten, was der menschliche Intellekt braucht, eine einfache Botschaft von Sieg und Niederlage, die eindeutige Ursachen identifiziert und die bestimmende Macht des Zufalls sowie die Unvermeidlichkeit einer statistischen Regression ausblendet. Diese Geschichten lösen eine Illusion des Verstehens aus und erhalten sie aufrecht und sie vermitteln dem Leser, der sie nur allzu bereitwillig glaubt, Lektionen, die ihm keinen dauerhaften Nutzen bringen. Zum Thema Rückschau. Der Fehler scheint offensichtlich zu sein, aber das zeigt sich erst im Rückblick. Im Voraus hätte man ihn nicht erkennen können. Er glaubt dieser allzu glatten Erfolgsgeschichte zu sehr. Er ist einem narrativen Fehlschluss aufgesessen. Sie hat keinen Beweis für die Behauptung, die Firma werde schlecht gemanagt. Sie weiß nur, dass der Aktienkurs eingebrochen ist. Dies ist ein Ergebnisfehler, teils Rückschauverzerrung, teils Halo-Effekt. Wir sollten nicht auf den Ergebnisfehler hereinfallen. Dies war eine dumme Entscheidung, auch wenn sie gut ausging.
20.
Die Illusion der Gültigkeit. System 1 ist so gestaltet, dass es aus dürftigen Informationen automatisch weitreichende Schlussfolgerungen zieht. Es ist nicht imstande zu ermessen, wie groß die Sprünge sind, die es beim Folgern macht. Wegen der Wisetti-Regel zählen nur die verfügbaren Informationen. Weil der Grad der Überzeugung von der Kohärenz abhängt, spiegelt sich in dem subjektiven Überzeugtsein von unseren Meinungen die Kohärenz der Geschichte wider, die System 1 und System 2 entworfen haben. Die Menge an Informationen und deren Qualität spielen keine große Rolle, da sich auch aus dürftigen Informationen eine sehr gute Geschichte erarbeiten lässt. Für einige unserer wichtigsten Überzeugungen haben wir keinerlei Belege, außer dass Menschen, die wir mögen und denen wir vertrauen, diese Überzeugungen teilen. In Anbetracht dessen, wie wenig wir wissen, ist es absurd, wie fest wir an unsere Überzeugungen glauben. Aber es ist auch unerlässlich. Die Illusion der Gültigkeit. Vor etlichen Jahrzehnten verbrachte ich sehr viel Zeit unter einer stechenden Sonne und beobachtete Gruppen verschwitzter Soldaten bei der Lösung eines Problems. Ich leistete damals meinen Wehrdienst in der israelischen Armee ab. Ich hatte gerade meinen ersten akademischen Grad in Psychologie erworben und wurde nach einem Jahr als Infanterieoffizier zum psychologischen Dienst der Armee versetzt, wo eine meiner gelegentlichen Pflichten darin bestand, bei der Beurteilung von Offiziersanwärtern zu helfen. Wir benutzten dabei Methoden, die von der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden waren. Ein Test, die sogenannte Gruppenaufgabe ohne Anführer, wurde auf einem Hindernisfeld durchgeführt. 8 Kandidaten, die sich untereinander nicht kannten und die anstelle von Rangabzeichen zur Identifizierung nur Nummernschildchen trugen, sollten einen langen Baumstamm vom Boden aufheben und zu einer etwa 1,80 Meter hohen Mauer tragen. Die gesamte Gruppe sollte über die Mauer steigen, ohne dass der Stamm den Boden oder die Mauer berührt und ohne dass eines der Gruppenmitglieder die Mauer berührt. Falls dies doch geschehen sollte, mussten die Kandidaten es melden und von vorn beginnen. Es gab mehr als einen Lösungsweg für das Problem. Eine gängige Lösung bestand darin, dass mehrere Männer des Teams über den Pfahl auf die andere Seite krochen, während der Stamm von anderen Gruppenmitgliedern schräg gehalten wurde wie eine riesige Angel. Oder einige Soldaten kletterten auf die Schulter eines Kameraden und sprangen auf die andere Seite. Der letzte Mann musste dann auf den Pfahl hinaufspringen, der von dem Rest der Gruppe schräg gehalten wurde. Längs über ihn klettern, während die anderen ihn und den Pfahl in der Luft hielten und sicher auf die andere Seite springen. Hier kam es häufig zu Fehlern, so dass sie von vorn beginnen mussten. Als ein Kollege und ich die Übung beobachteten, notierten wir, wer die Regie übernahm, wer zu führen versuchte, aber abgewiesen wurde und wie kooperativ sich jeder Soldat an der gemeinsamen Anstrengung der Gruppe beteiligte. Wir sahen, wer störrisch zu sein schien, wer unterwürfig, arrogant, geduldig, jähzornig, beharrlich oder ein Drückeberger. Wir sahen manchmal jemanden, dessen Vorschlag von der Gruppe abgelehnt worden war und der sich danach aus gekränkter Eitelkeit nicht mehr sonderlich ins Zeug legte. Und wir sahen, wie auf kritische Reaktionen reagiert wurde. Wer einen Kameraden beschimpfte, dessen Fehler das Scheitern der ganzen Gruppe nach sich zog, wer sich als Anführer hervortat, wenn das erschöpfte Team wieder von vorn anfangen musste. Unter dem Stress des Ereignisses, so schien uns, kam das wahre Naturell jedes Mannes zum Vorschein. Unser Eindruck vom Charakter jedes Anwärters war so klar und evident wie die Farbe des Himmels. Nachdem wir mehrere Versuche der Kandidaten beobachtet hatten, mussten wir unsere Eindrücke von den Führungsfähigkeiten der Soldaten zusammenfassen und mit einem Punktwert bestimmen, wer zur Offiziersausbildung zugelassen werden sollte. Wir diskutierten jeden Fall gründlich und ließen dabei unsere Eindrücke Revue passieren. Die Aufgabe war nicht schwierig, weil wir glaubten, die Führungsfähigkeiten jedes Soldaten gut einschätzen zu können. Einige der Männer hatten sich scheinbar als starke Führungspersönlichkeiten hervorgetan, andere hatten den Eindruck von Feiglingen oder arroganten Dummköpfen gemacht, wieder andere hatten eine mittelmäßige Leistung gezeigt, schienen aber nicht hoffnungslos zu sein. Ziemlich viele machten einen so schwachen Eindruck, dass wir sie als Offiziersanwärter aussiebten. Als sich unsere vielfältigen Beobachtungen an jedem Kandidaten zu einer kohärenten Geschichte verdichteten, waren wir uneingeschränkt von unseren Bewertungen überzeugt und hatten das Gefühl, dass unsere Beobachtungen eine zuverlässige Prognose über das zukünftige Verhalten der Kandidaten erlaubten. Der Soldat, der die Regie übernahm, als die Gruppe in Schwierigkeiten war, und der das Team über die Mauer lotste, war in diesem Moment ein Anführer. Da drängte sich die Einschätzung auf, dass er sich in der Ausbildung oder im Kampf genauso bewähren würde wie bei der Gruppenaufgabe. Jede andere Vorhersage schien nicht mit unseren Beobachtungen in Einklang zu stehen. Weil unsere Eindrücke von der Leistungsfähigkeit jedes Soldaten im Allgemeinen kohärent und eindeutig waren, fielen unsere formalen Prognosen genauso bestimmt aus. Ein gewisser Punktwert schien sich von selbst aufzudrängen. Und wir hatten nur selten Zweifel oder widersprüchliche Eindrücke. Wir erklärten mit der größten Selbstverständlichkeit, dieser wird es nie schaffen, dieser Kerl ist mittelmäßig, sollte aber durchkommen, oder der wird ein Star. Wir sahen keinerlei Anlass, unsere Prognosen in Frage zu stellen, sie abzumildern oder einem eindeutigen Urteil auszuweichen. Bei kritischen Nachfragen waren wir jedoch bereit zuzugeben, natürlich könnte alles passieren. Wir waren bereit, dies einzuräumen, denn trotz unserer eindeutigen Eindrücke von den einzelnen Kandidaten wussten wir mit Sicherheit, dass unsere Prognosen weitgehend nutzlos waren.